Tja, jeder Sonntag im Kirchenjahr hat ja ein bestimmtes Thema. Und das Thema des heutigen vierten Sonntags nach Trinitatis ist die Gemeinde der Sünder. Ich denke, das macht auch schon der Wochenspruch deutlich. Aus dem Galaterbrief, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn sich mit unter die Sündenlast des Bruders und der Schwester zu stellen, das macht ja Gemeinde der Sünder aus. Und auch die Texte und Lesungen des Sonntags deuten auf dieses Thema hin. Sünder sind natürlich auch die Christen. Diese Bitte, Herr, vergib uns unsere Schuld, die gehört ja nach der Weisung Jesu in unser tägliches Gebet. Christen unterscheiden sich von anderen Menschen ja nicht dadurch, dass sie keine Sünder mehr wären, sondern dadurch, dass sie wissen, dass sie sind. In dem für heute vorgeschlagenen Predigtext, ich kriege in letzter Zeit immer alttestamentlicher, ist wieder ein alttestamentlicher, da geht es um Josef, den Sohn Jakobs. Ich weiß nicht, wie weit ihr alle mit der Josefs Geschichte vertraut seid, deshalb möchte ich sie vorab mal kurz zusammenfassen. Josef war der 11. der 12 Söhne Jakobs und er war Jakobs besonderer Liebling. Diese Bevorzugung und die Tatsache, dass er Träume hatte, die seine Brüder nicht gut aussehen ließen und dass er ihnen davon berichtete, die weckten in ihnen Neid und das staute sich so auf im Laufe der Zeit und schließlich beschlossen sie sogar, ihn zu töten. Dann warfen sie ihn in einen ausgetrockneten Brunnen in der Absicht, ihn dort buchstäblich verrecken zu lassen. Der Ruben, Jakobs ältester Sohn, der wollte das verhindern und so verkauften sie Josef schließlich für 20 Silberstücke an eine vorbeiziehende Handelskarawane, die ihn mitnahm nach Ägypten. Dort wurde er weiterverkauft an Potiphar, einen hohen Beamten des Pharaos, und er gewann im Laufe der Zeit dessen Vertrauen und der Potiphar machte ihn sogar zum Verwalter seines Hauses und seines Vermögens. Als Josef sich dann auf eine Verführung durch Potiphars Frau nicht einließ, da sorgte sie mit falschen Angaben dafür, dass er ins Gefängnis kam. Und dort konnte er zwei Beamten des Pharaos, die auch inhaftiert waren, Träume deuten und diese Deutung traf zu. Zwei Jahre später ließ der Pharao selbst, der davon gehört hatte, Jakob zwei seiner Träume deuten, bei denen ihm niemand, Josef, klar, bei denen ihm niemand hatte helfen können. Und Josef konnte diese Träume mit Gottes Hilfe deuten und er konnte dem Pharao auch einen Rat geben. Und dieser folgte Josefs Rat und Josef stieg dann immer weiter auf und wurde schließlich der zweite Mann in Ägypten. In der Folgezeit kam dann die Familie des Vaters, also Jakobs Familie, aufgrund einer Hungersnot nach Ägypten. Und vorher schon waren die Brüder einmal da gewesen, aber Josef hatte sich ihnen, da sie ihn nicht erkannt hatten, erst nach einiger Zeit zu erkennen gegeben. Das Ganze ist eine spannende Geschichte, das hört sich jetzt bloß nicht so an. Wenn man die nachlesen will, dann muss man im ersten Buch Mose die Kapitel 37 bis 50 lesen. Aber es ist wirklich sehr spannend, ich kann das nur empfehlen. Nachdem Jakob nun im Alter von 110 Jahren gestorben war, da kam bei den Brüdern die verdrängte Schuld und damit die Angst wieder hoch. Und sie fürchteten, Josef könnte sich nun an ihnen rächen für das, was sie ihm angetan hatten. Und da setzt jetzt der Predigtext ein. Ich lese uns aus 1. Mose 50, die Verse 15 bis 21. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Herr, wir danken dir für dein Wort und wollen dich bitten, dass du es uns aufschließt. Amen. Ja, bei diesem Text würde man, wenn man nicht geistlich denkt, sagen, es gehe um so etwas wie eine Vergangenheitsbewältigung. Tatsächlich geht es jedoch um Vergebung und Versöhnung und darum, dass Gemeinschaft nur mit Vergebung wirklich möglich ist. Deshalb möchte ich mit euch über diesen Text nachdenken unter dem Thema Sünder können miteinander leben. Ich möchte das in drei Schritten tun. Ein erster: Sünder können miteinander leben, denn Gott hat entschieden. Zwischen Josef und seinen Brüdern, da ist noch nicht alles im Reinen. Auch wenn Josef selbst ihnen schon längere Zeit vorher, das können wir nachlesen in Kapitel 45, Versöhnung angeboten hat. Aber das ist ja nun so, was Menschen einander antun, das kann ihr ganzes weiteres Miteinander ganz schwer belasten. Nicht völlig bereinigte Schuld, vielleicht bewusst übersehen, vielleicht verdrängt, die taucht dann bei irgendeinem aktuellen Konflikt plötzlich wieder auf. Kennt ihr das? Sicher kennt ihr das, keine Frage. Josef hat seine Brüder immer so behandelt, dass sie eigentlich sicher sein mussten, dass er ihnen vergeben hat. Doch sie sind sich ihrer Sache überhaupt nicht sicher. Hat Josef vielleicht nur aus Rücksicht auf den alten Vater so gehandelt? Könnte ja sein. Jedenfalls haben sie Angst und Josef ist ja ein mächtiger Mann und er hat sie in der Hand. Und wir sehen, das böse Gewissen, das lässt sich nicht dämpfen. Und schlimmer noch, es unterstellt dem anderen sogar böse Absichten, wenn der noch nicht mal im Traum daran denkt. Unausgeräumte Schuld macht auch misstrauisch. Und da ist doch offensichtlich noch einiges in Ordnung zu bringen. Nun trauen sich die Brüder nicht, Josef direkt anzusprechen, sondern schicken jemanden zu ihm mit einer angeblichen Botschaft des verstorbenen Vaters. Und sie verstecken sich dabei nicht nur hinter dem Vater, sondern sie bezeichnen sich ja selbst auch noch als Diener des Gottes deines Vaters. Wenn sie Diener des Gottes Josefs sind, dann kann ihnen Josef ja wohl nichts Böses tun. Das ist der Hintergedanke dabei. Es ist wohl ein Charakteristikum des Menschen, dass er aus Situationen, in denen er schuldig geworden ist, möglichst glimpflich herauszukommen versucht. Doch echte Reue ist das nicht. Luther hat mal gesagt, dass wahre Reue die Strafe liebt und sogar sucht. Ich denke, wir können Josefs Brüder ganz gut verstehen, können verstehen, dass sie Angst haben. Aber für eine unbeschwerte Gemeinschaft reicht das nicht aus. Da ist noch Befreiung erforderlich. Und Josefs Reaktion? Josef weint. Das heißt doch, er hatte Mitleid. Er leidet mit ihnen. Und er kommt ihnen entgegen, indem er mitleidet. Denn als seine Brüder dann selbst zu ihm kommen und vor ihm niederfallen, da löst er die Spannung. In Vers 19, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Das heißt, ich richte nicht über euch. Das ist Gottes Sache. Und so wie Josef sich verhält, meint er damit, dass Gott längst entschieden hat. Ist das so? Ich denke, in der Josefs Geschichte sieht man an jeder Station, dass Gott hier lenkt. Er hat die Fäden in der Hand und führt alles zu einem guten Ende. Was mich da so sicher macht, ist auch ein Ausspruch Josefs lange vorher. Als er sich seinen Brüdern zu erkennen gibt, Kapitel 45, da sagt er unter anderem zu ihnen, und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt, Denn um eures Lebens willen hat Gott mich vor euch hergesandt. Um eures Lebens willen. Das heißt, Gott hat einen Plan. Alles, was geschehen ist, auch wenn dabei menschliche Schuld mit im Spiel war, alles, was geschehen ist, ist von Gott gewollt und von Gott gelenkt. Sünder können miteinander leben, denn Gott hat entschieden. Ein zweites, Sünder können miteinander leben, denn Gott hat vergeben. Nun macht das bisher ja alles so klingen, als wollten Josefs Brüder nur möglichst unbeschadet aus der Sache herauskommen. Aber so negativ ist das nun doch nicht. Sie sind sich ja ihrer Schuld durchaus bewusst. Und Josef weiß sogar, dass sie sich ihrer Schuld bewusst sind. Denn einige Zeit vorher, als er sich ihnen noch nicht zu erkennen gegeben hatte, da konnte er ein Gespräch seiner Brüder mit anhören. Die hielten ihn ja noch für einen Ägypter. Sie wussten ja nicht, dass er das Gespräch Wort für Wort verstehen konnte. Und von diesem Gespräch wird in 1. Mose 42 berichtet, sie sprachen aber untereinander, das haben wir an unserem Bruder verschuldet, denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte, und wir wollten ihn nicht erhören, darum kommt nun diese Trübsal über uns. Sie waren sich also ihrer Schuld vollkommen bewusst. Und nicht bereinigte Schuld, die belastet menschliche Gemeinschaft und sie stört auch die Gemeinschaft mit Gott. Mir fiel dabei dieses Wort aus Psalm 32 ein, das wir öfter im Zusammenhang mit der Abendmahlsfeier hörten. Als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine. Der Vers, der macht auch deutlich, dass es oft einen direkten Zusammenhang gibt zwischen unbereinigter Schuld und schlechter gesundheitlicher Verfassung. Mediziner wissen das heute, dass Schuld zu verschweigen auch krank machen kann. Und Schuld zu ignorieren, zu verdrängen, unter den Teppich zu kehren, das funktioniert auch nicht. Wenn zwischen mir und der Waltraud etwas steht, das ich so stehen lasse, weil ich aus welchen Gründen auch immer einfach nichts dazu sagen will, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit merkbar. Denn dann ist ja, wie man so sagt, die Luft nicht rein. Als ich noch nicht im Glauben stand, da war die Luft manchmal mehrere Tage nicht rein. Heute geht das ein bisschen schneller. Ich denke, ihr kennt das auch. Gott hat vergeben. Eine ausdrückliche Absolution, die findet hier zwar nicht statt, aber Gott hat vergeben. Das kann man aus seinem Segenshandeln an Jakobs Familie schließen. Und Josef ist sich dessen ja sogar sicher, wenn er mit anderen Worten ausgedrückt sagt, ich habe euch nichts zu vergeben, weil Gott euch längst vergeben hat. Josef rechnet mit dem Gott, der längst vergeben hat und der so neue Gemeinschaft möglich macht. Sünder können miteinander leben, denn Gott hat vergeben. Und ein drittes, Sünder können miteinander leben, denn Gott hat aus Bösem Gutes gemacht. Ich lese nochmal den Vers 20. Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Gott hatte also aus Bösem Gutes gemacht. Wir beschäftigen uns ja oft ganz gern mit dem Bösen, mit dem Negativen. Vornehmlich mit dem Bösen der anderen. Und meist entspringt das ja reiner Selbstgerechtigkeit. Und Selbstgerechtigkeit ist ganz einfach Schuld. Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, stellt Josef fest. Aber er bleibt dabei nicht stehen, sondern er verweist darauf, dass über allem Bösen doch Gott steht. Und Gott will das Böse benutzen, um daraus Gutes zu machen. Und das ist schon eine Menge an Bösem, das Josef widerfahren ist und das seine Brüder da angerichtet haben. In einen Brunnen geworfen mit der Absicht, ihn dort elendiglich krepieren zu lassen. Dann doch anders entschieden, aber ihn als Sklaven nach Ägypten verkauft, dort unschuldig ins Gefängnis geworfen, weil er angeblich gegenüber der Frau seines Herrn zudringlich geworden ist. Und es ist auch ganz toll, was Gott daraus gemacht hat. In Ägypten zu großem Einfluss gekommen, die Möglichkeit gehabt, die Familie nachzuholen. Und in Jahrhunderten wächst dann ein Volk auf, das Gott schließlich als sein eigenes Volk aus Ägypten herausführt. Die ganze Geschichte Israels bis heute, die wäre völlig anders verlaufen, wäre das alles nicht so geschehen. Vielleicht hätte es Israel noch nicht mal gegeben. Aber Gott hat aus Bösem Gutes gemacht. Menschen haben Böses vor, doch Gott plant Gutes. Und für Josef selbst gilt da sogar ein neutestamentlicher Satz. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Gott hat aus Bösem Gutes gemacht. Geschwister, das will Gott eigentlich immer. Er will es gut machen. Das ist der Hauptgedanke in Josefs Antwort an seine Brüder. Gott will es gut machen. Und das ist eigentlich auch der Hauptpunkt christlichen Glaubens. Gott will es gut machen. Die ganze Geschichte von Christus, die können wir in einem Satz zusammenfassen. Gott will es gut machen. Und er hat es in Christus gut gemacht. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen. Dieses Aber Gott ist auch für uns heute ganz wichtig. Ich nenne einmal die Aussagen zweier Theologen. Auch der böse Anschlag ist in den Plan Gottes eingeordnet, von Otto Proksch nicht so bekannt. Und ein Wort von Helmut Frey, der ist schon bekannter. Wir sahen, wie Gott schon jetzt hier und da Schwerter in Sicheln umwandelt. Aber Gott, das ist ganz wichtig. Das ist nicht eine Rechtfertigung der Schuld der Brüder und wird von denen selbst ja auch nicht so aufgefasst. Auch Josef nennt ja die Schuld seiner Brüder beim Namen und spricht sie offen aus. Es ist also nicht eine Rechtfertigung. Aber es ist die Zusage, dass Gott sein Heil, sein heilvolles Urteil schon gesprochen hat. Und hier und da dürfen wir auch sehen, wie Gott trotz konkreter Schuld von Menschen seinen heilvollen Plan zum Ziel führt. Josef hat immer darauf vertraut, dass Gott auch durch alle dunklen Wege hindurch weiß, was er tut. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl, haben wir eben gesungen. Mancher unter uns hat das so, denke ich, erfahren, dass Gott aus Bösem Gutes gemacht hat. Ich erinnere mich an eine Wegstrecke in meinem eigenen Leben, die für Waltraud und mich was ganz Fürchterliches war und auf der wir auch manchmal zu verzweifeln drohten. Ich kann das jetzt, möchte das auch nicht im Einzelnen erzählen, aber wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich wahrscheinlich nie zum Glauben gekommen und stände auch nicht hier. Gott hat auch in meinem Leben aus Bösem Gutes gemacht und dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Und das kann der ein oder andere von euch vielleicht auch sagen, dass Gott in seinem Leben aus Bösem Gutes gemacht hat. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Widerstand und Ergebung Folgendes. Er schreibt, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum, also Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Tja, so möchte ich gern leben, als jemand, der sein ganzes Vertrauen auf Gott setzt und sich alles zum Besten dienen lässt. Und ich denke, ihr möchtet das auch. Und die Geschichte Josefs, die will uns dazu ermutigen. Amen.